Hi und willkommen, ich bin Kiki. Ich erzähle ein bisschen was über Independent-Paper-Spiele. Das ist gerade so ein großes Hobby von mir. Möchte euch einmal zeigen, was das überhaupt ist. Beziehungsweise, wer von euch hat schon mal ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt? Okay, dann kann ich hier ein bisschen fortgeschritten einsteigen. Wollte noch mal so ein bisschen einen Überblick geben, was für verschiedene Arten von Systemen es gibt, wie sich die Indie-Szene so zusammensetzt, wobei Indie im Rollenspielbereich nicht unbedingt immer heißt, dass man absolut unabhängig ist, sondern auch Kleinverlage, die meist nur aus ein oder zwei Leuten bestehen und ein paar freien Mitarbeitenden, zählt man üblicherweise auch zur Indie-Szene. Schauen Sie es international an, aber vor allem auch national, weil das ist das Coole. Ich habe das Gefühl, das blüht gerade so ein bisschen auf. Und viel mehr Leute kriegen mit, dass es gar nicht so schwer ist, selber was zu machen. Gerade im Vergleich zu Videospiel-Game Dev ist Rollenspiel-Game Dev schon schlanker und schneller, weil man sich auch gar nicht so Gedanken machen muss über Physik, Systeme, Mechaniken und so weiter. Man hat schneller Erfolgserlebnisse und dann zeige ich nochmal, wo man ein bisschen Anschluss findet, wenn man den dann sucht. Also Pen and Paper Rollenspiel, ihr kennt's. Leute sitzen am Tisch, erzählen gemeinsam eine Geschichte, mehr oder weniger gemeinsam hier mit Sternchen, weil meistens ist eine Person die Spielleitung, habt ihr wahrscheinlich auch schon von gehört. Die anderen spielen jeweils einen Charakter, muss nicht immer so sein. Es gibt auch Spiele, wo man beispielsweise zusammen eine Cyberpunk-Stadt aufbaut, entwirft und wie die sich so entwickelt hat. Es gibt auch Spiele, wo man gemeinsam zum Beispiel eine queere Bar irgendwie ausgestaltet und sich überlegt, wie die im Laufe der Zeit sich verändert hat. Man hat aber eigentlich immer irgendeine Art Spielmechanik, die das Ganze strukturiert. Kampf ist so das große Thema, was wahrscheinlich alle kennen, aber manchmal gibt es auch andere Mechaniken und Zufallselemente hat man meist auch damit drin, wobei auch hier die Erzählspiele wieder ein kleines bisschen aus dem Rahmen fallen. Das geht teilweise auch wirklich freiform, dass man einfach ja, kollaborativ eine Geschichte erzählt anhand der eigenen Kreativität. Aber Würfel kennt ihr ja wahrscheinlich alle, die guten Math Rocks. Karten, also so ein Pokerdeck, ist auch häufig verbreitet im Bereich der Erzählspiele und auch im Bereich der Solospiele. Und manchmal hat man auch so ein bisschen exotische Dinge wie so ein Jenga-Turm oder Kerzen, die runterbrennen oder dass man einfach Luft holt und nur so lange erzählen kann, wie der eine Atemzug reicht. Das bringt so ein bisschen Entropie rein und macht das Ganze etwas spannender. Und warum Pen and Paper? Weil meistens irgendwer, meistens die Spielleitung, aber häufig auch die Spielenden, sich irgendwo mal Notizen macht oder einen Charakterbogen führt oder was zeichnet oder so. Also irgendwie kommt man dann schnell wieder zu Papier und Stift, wobei wir natürlich auch Virtual Tabletops eine Menge mittlerweile haben, dass man das online alles machen kann. Was gehört alles zu Pen and Paper? Ich habe das hier mal ein bisschen frei strukturiert, ohne jetzt groß irgendwelche Quellen gewühlt zu haben. Definitiv dazu gehören Tischrollenspiele, Dungeons & Dragons, das Schwarze Auge, Shadowrun sind wahrscheinlich so die größten Dinge, Call of Cthulhu natürlich auch. Solo-Rollenspiele gehören auch dazu. Da gibt es in manchen von diesen Tischrollenspielsystemen sogenannte Solo-Abenteuer, die dann so ein bisschen wie diese Choose-Your-Own-Adventure-Bücher daherkommen. Oder wir haben Spiele, die gezielt nur für eine Person entwickelt wurden, die dann aber dieselben Mechanik nutzen, also auch zum Beispiel mit Würfeln, auch zum Beispiel mit Charakterbogen oder sowas. Dann gibt es Spiele, die so ein bisschen Pen-and-Paper-mäßig sind, aber eigentlich schon fast auch wieder etwas Eigenes. Gerade die Erzählspiele fallen hier ein bisschen aus dem Rahmen, weil die eher mechanikarm sind und meistens nur so ein Zufallselement haben und da geht es mehr darum, gemeinsam irgendwie Kreativität auszuleben. Journaling-Games sind eng verwandt mit den Solo-Rollenspielen, sind auch für eine Person und da schreibt man meistens aus Sicht des Charakters sowas wie ein Tagebuch oder Briefe. Ist also dann eher so ein bisschen immersiv mit drin, hat hier auch weniger mechanische Elemente. Was es noch gibt, aber ich jetzt nicht Pen and Paper nennen würde, ist einmal das LARP, Live Action Roleplay. Da sind wir hier in Niedersachsen in einer sehr fruchtbaren Region. Die Conquest of Mythodea ist so die größte LARP Convention, die hier in der Region Hannover auch, oder nicht ganz mehr Hannover, stattfindet. Jedes Jahr, wir haben Vampire the Masquerade, was ein ganz großes Live-Rollenspiel ist. Und auch noch alle möglichen anderen Dinge. Tabletop-Miniaturenspiele, also Warhammer und Konsorten oder klassische Wargames, wo man so wirklich militärische Konflikte simuliert, sind irgendwie ähnlich, weil gerade Tischrollenspielsysteme sich auch häufig Miniaturen bedienen und so Bodenplänen. Da kommen die nämlich eigentlich auch her. Die haben sich aus diesen Wargames, aus diesen Miniaturenspielen entwickelt, sind aber mittlerweile was Eigenes. Darum findet man aber hier und da noch enge Mechaniken. Impro-Theater ist auch recht eng verwandt. Wenn man sich gerade auf YouTube so Critical Role oder sowas anguckt, ist es schon sehr inszeniert, sehr theatralisch, weil es dann natürlich auch Schauspielende oder SprecherInnen sind, die es professionell machen und sich natürlich dann auch voll in ihre Charaktere reinbegeben. Und ebenfalls eng verwandt Videospiele. Das haben wir, ja, so eine wechselseitige Beziehung. Immer mal wieder gibt es auch Pen-and-Paper-Umsetzung, Baldur's Gate, die wohl bekannteste, aber auch andere. Ich möchte noch mal ein bisschen weiter reingehen und noch mal zeigen, dass es eben nicht nur Dungeons & Dragons, DSA und so weiter gibt, sondern eine ganze Brandbreite mehr. Tischrollenspiele habe ich jetzt hier nochmal aufstrukturiert, einmal in diese traditionellen Systeme. Im Englischen nennt man sie meist auch Trad Games. Ich finde, dieses Trad hört sich immer zu sehr nach Trad Wife an. Darum nenne ich es meist heroische Rollenspiele, weil das ist meiner Meinung nach auch der Kern des Ganzen. Die Spielercharaktere sind HeldInnen und die sind auch, naja, übermenschlich quasi. Also haben irgendwie so eine Aura, dass sie dann doch irgendwie alles schaffen, Horden von Gegnern niedermähen, siegreich sind. So ein bisschen im Gegensatz dazu stehen die Oldschool-Systeme, auch OSR genannt. Wenn ihr ein Fettnäpfchen vermeiden wollt, fragt bitte niemanden, wofür das R in OSR steht. Da gibt es mindestens 4, 5 verschiedene Begriffe. Wir können nachher ohne Aufzeichnung drüber reden. Ich möchte nicht gelüncht werden irgendwo. Daraus haben sich dann auch so ein bisschen die New School Systeme, NSR, gebildet, die das Ganze, ja, die sich so ein bisschen davon wegbewegt haben und nochmal neuen Twist reingebracht haben. Und naja, ich habe es hier nochmal sonstige genannt, aber es gibt auch viele Spiele, die sich nicht so sehr in diese drei Kategorien einordnen lassen. Dann die Erzählspiele hatte ich auch schon gesagt, entweder so charakterbasierte, jeder spielt eigene Figur und es wird dann gemeinsam das Schicksal dieser Figuren erzählt, oder auch kollaborativ, dass man zum Beispiel einen gemeinsamen Ort ausgestaltet. Und dann Solo-Rollenspiele habe ich hier auch noch mal ein bisschen aufgedröselt. Einmal eng an den Tischrollenspielen dran mit sogenannten Orakeln, die dann ein Zufallselement liefern, oder ja, die KI im altertümlichen Sinne. Journaling Games hatte ich auch schon erzählt, und dann auch noch mal so ein bisschen mechaniklastigere Solo-Rollenspiele, wo man sich zum Beispiel dann auch zum Beispiel anhand von Spielkarten durch so zufallsgenerierte Welten oder Systeme oder Umgebungen bewegt. Die heroischen Spiele, heroisches Rollenspiel, haben meist den Kampffokus. Das sind wahrscheinlich das Genre, was ihr alle kennt, nehme ich an. Hier finden sich so Dungeons & Dragons, das Schwarze Auge, Pathfinder, Midgard, Call of Cthulhu. Na gut, Call of Cthulhu ist so ein bisschen ein Zwischending, nicht ganz so heroisch die Leute da. Meistens erfreut man sich, dass sie zugrunde gehen, Stück für Stück. Aber hat schon, würde ich schon hier mit so ein bisschen zubasteln. Die Charaktere haben hier eine sehr zentrale Rolle, sind was Besonderes, sind meist auch ein bisschen übermächtig. Meist ist auch der Fokus sehr stark auf Charakterbau und Charakterentwicklung. Pathfinder treibt das sehr weit auf die Spitze mit sehr ausgeklügelter Mechanik. Wem das noch nicht genug ist, kann sich Harnmaster mal anschauen. Das Schwarze Auge ist natürlich auch berühmt-berüchtigt für deutsche Bürokratie in Rollenspielformen. Aber wenn Spaß macht, der kann da auch super tief eintauchen und Builds bauen, und die vielleicht nicht immer optimal sind, sondern vielleicht auch eher auf den Charakter selbst und seine Story passen. Meistens haben wir hier so High-Fantasy-Settings, es gibt aber auch klassische Science-Fiction-Settings, Lizenzspiele zu Star Wars, Star Trek, aber meist dominiert die Fantasy. Meist denkt man an solche Szenen, wenn man Thread-Games irgendwie hört oder heroische Spielsysteme. Bezogen auf die Indie-Szene, da diese Systeme eher mechaniklastig, groß und komplex sind, haben wir hier eher weniger, dass aus dem Indie-Bereich komplett neue Systeme kommen, sondern viel mehr Spielmaterial und auch Settings. Gerade für D&D 5, ja, 5. Edition gibt es super viel Material mit eigenen Settings, mit Welten, mit Erweiterungen, mit zusätzlichen Klassen und so weiter. Das heißt, es wird eher so ein bisschen drumherum gebaut, als wirklich der Kern hier novelliert. Dann hatte ich ja gerade das Thema Oldschool schon angesprochen, OSR. Und was OSR ist und was nicht mehr OSR ist, hängt ein bisschen davon ab, wen man fragt. Denn das hat hier so ein bisschen den Bezug zur guten alten Zeit. Also der allerersten Edition oder den allerersten Editionen von Dungeons & Dragons. Und je nachdem, wie sehr die GesprächspartnerInnen das damals persönlich miterlebt haben, so die frühe Ära des Tischrollenspiels, ziehen viele dann so die Grenze hier. Eigentlich nur das originale D&D. Und alles andere ist schon nicht mehr OSR oder wird dann nur noch mit so ein bisschen, ja, OSR-ähnlich betitelt. Man kann aber auch die ganze New School-Familie damit reinhauen. Das sind dann hier so die, ja, Nave-Hacks, Odd-Hacks. Ist nicht schlimm, wenn euch das nicht sagt. Ich möchte nur einmal darstellen damit, wie kompliziert diese Sache ist und auch dieses Feld. Weil gerade sich historisch viel abgespalten hat und gerade so diese emotional nostalgisch geprägte Community sich sehr auf die absoluten Wurzeln konzentriert und Leute, dieses emotionale Band vielleicht nicht so haben, sehen es dann eher etwas liberaler, was noch OSR ist und was nicht. Aber das ist eine Diskussion, die kann man auch, da kann man Tage mit füllen. Also wirklich. Darum möchte ich ja jetzt einfach keine Meinung hier abschließend präsentieren, sondern habe nur die Grenze gezogen zwischen Oldschool und New School. Oldschool ist in der Regel, ja, was auf jeden Fall mit den Ur-D&Ds kompatibel ist. Der Unterschied zum heroischen Rollenspiel ist, dass die Charaktere eigentlich eher so normale Leute sind. Keine HeldInnen, nicht so super übermächtig, sondern die wachsen eher an ihren Aufgaben. Also die Charaktere sind eher fragil, sterben schnell. Der häufige Charaktertod in DSA oder D&D fast undenkbar ist hier im OSR-System an der Tagesordnung. Dafür kann man die Charaktere aber auch schnell erwürfeln oder zusammenbauen, wenn man eben mal neuen braucht. Der stand dann halt um der Ecke oder war als Gefolgsmensch dabei oder Gefolgself oder Zwerg. Die Kämpfe sind häufig sehr riskant. Darum wird auch in der Spielkultur viel Wert darauf gelegt, dreckig zu kämpfen. Also sich Vorteile zu verschaffen, Hinterhalte zu legen, um diese Gefahr, dieses Risiko eben zu vermeiden. Das führt zu einem recht eigenen Spielstil, den ich sehr, ja, chaoskompatibel beschreiben würde. Es geht hier darum, Probleme kreativ zu lösen, zu gucken, was bringt die Umgebung mit, was sind es für Gegner, was haben wir für Werkzeuge oder wie können wir uns irgendwie positionieren, aufstellen, Manöver an Kronleuchtern lang schwenken, Möbel auf Gegner werfen und so ein Kram. Also kreative Problemlösung, die dann auch nicht, wie es zum Beispiel ein schwarzes Auge versucht, irgendwie klein klein im Regelsystem abzubilden, wie viel Schaden verursacht ein Stuhlbein, was geworfen wird, sondern der Fokus ist mehr auf das Adjudicating, würde man im Englischen sagen, das Ad-Hoc-Schiedsrichtern der Spielleitung, die dann überlegt, ist es plausibel, was ihr vorschlagt, würde das klappen, hat es hier vielleicht ein bisschen Ungewissheit, dann macht doch mal einen Würfelwurf auf diesen und jenen Wert. Und das involviert die Spielleitung ein bisschen mehr in ihrem Urteil, Urteilssinn, Urteilsvermögen, als dass man jetzt genau wissen muss, in welchem Buch steht welche Sonderregel zu was. Dadurch sind die Bücher, die Regelwerke auch eher schlank und hier ist super viel im Indie-Bereich zu finden. Gerade Module und Settings, also der klassische Dungeon, den man durchcrawlt, aber auch ganz viele andere Dinge. Und da viele, gerade von diesen, ich gehe nochmal zurück zu dieser gruseligen Grafik, da viele von diesen true old school Spielen untereinander kompatibel sind, was so das Balancing angeht und was die Regeln angeht, lassen sich auch gerade Module direkt für mehrere Systeme schreiben. Dass wenn man jetzt halt sein Lieblings-OSR-System hat und irgendein Modul, was man online findet, kauft oder auf einer Convention als kleines Heftchen oder Flyer, dann kann man da ganz gut Plug and Play machen mit seinem Lieblingssystem. Wie gesagt, hier ist auch viel Nostalgie mit im Spiel, welcher Mensch was am coolsten findet. Da ich nicht mit dem Original D&Ds aufgewachsen bin, bin ich da etwas leidenschaftsloser, kann da vielleicht auch nicht so tief beraten, aber ich weiß auf jeden Fall Leute, die es können. Diejenigen, die dann gesagt haben, okay, wir mögen diese Art des Spielflusses, diese schlanken Regeln, schnell erstellte Charaktere, schnelles Spiel, auch Fokus eher auf kurze Module, sage ich jetzt mal, die so in ein oder zwei Abenden durchgespielt sind, da hat sich dann so ein bisschen was bewegt und das ist dann hier eher, ich sag mal, der rechte Teil, Systeme, die sich davon entwickelt haben und die jetzt die sogenannte New School bilden. Die haben auf jeden Fall diese OSR-Philosophie und auch die Spielweise verinnerlicht und setzen aber andere Regeln ein, um das zu erreichen. Die sind nicht mehr regelkompatibel mit echten OSR-Inhalten und gehen häufig aber auch eher exotische Wege, verknüpfen Setting und Spiel sehr stark und der Spielfokus, wie gesagt, eher auf kurzen Inhalten. Hier ist super viel. Ich glaube, das ist fast schon so der Ursprung der modernen Indie-Rollenspielszene. Systeme sind entwickelt worden, die auch wirklich sehr, sehr speziell sind, wie zum Beispiel Mausritter, wo man eben Mäuse spielt, die in einer mausgroßen Umgebung dann irgendwie klarkommen müssen und dann zum Beispiel ja, Ratten bekämpfen, die ihre Erzfeinde sind oder andere gefangen genommene Mäuse aus Baumstumpf verliesen, befreien. Sehr knuffig, aber auch, durchaus tödlich, wie es halt auch bei echten Mäusen so ist. Ne? Mörkborg ist so ein anderes Ding, was ich jetzt garantiert nicht schwedisch korrekt ausgesprochen habe, was sehr Flail to the Face nennt es sich, vom Vibe her, also den Morgenstern mitten ins Gesicht. Und hier gibt es super, super viel. Da kann man tagelang eintauchen und das ist auch die Art Spiele, die ich sehr gern spiele, gerade wegen dieser Regel leichte, aber ohne diesen, ich sag mal, historischen Ballast. Und dann gibt es noch ganz viele andere Systeme, die so ein bisschen irgendwo dazwischen sind, die nicht so klassisch, heroisch daherkommen und auch nicht richtig OSR oder NSR sind. Zum Beispiel eher erzähllastige Systeme, die aber feste Mechaniken haben, Microgames direkt für so ein spezifisches Setting geschrieben oder aber auch größere Spiele, die vielleicht einen ganz anderen Weg gehen. Numenera und deren Cypher System Engine ist da zum Beispiel ein Ding, was ich jetzt nicht unbedingt so super als heroisches Rollenspiel einordnen würde, aber was sich vieles aus beiden Ecken borgt. Gerade so Microgames, also Spiele, die fest mit dem Setting verwoben sind, die meistens auf ein oder zwei Seiten Ausdruck passen, die sind auch so ein typischer Indie-Tummelplatz und da geht es auch beliebig esoterisch, surreal und weird. Da stöber ich auch sehr gern rum, gerade so psychedelische Science-Fantasy kann ich nie genug von bekommen. Das Thema Erzählspiele geht ein bisschen weg von Würfeln und Mechaniken und Stats. Hier geht es darum, gemeinsam, kollaborativ eine coole Geschichte, ein cooles Narrativ zu entwickeln und entwerfen. Also ein bisschen wie, fast ein bisschen wie Brainstorming, dass man sich Bälle zuwirft und Ideen aufnimmt. Die Mechaniken sind dafür dann eher reduziert. Zufallselemente hat man meistens, die dann so ein bisschen zu Prompts führen, also Stichwortgeber, wie man es im Impro-Theater auch hat. Hier kommen dann auch häufiger Kartendecks zum Einsatz, wo man dann die einzelnen Karten zu Prompts zuordnet und da auch so ein bisschen Kategorien machen kann. Die Handlung entwickelt sich dann emergent, also bis hin zu, wir lösen einen Kriminalfall, aber der Täter oder was eigentlich passiert ist, ist bis zum Ende gar nicht festgelegt. Muss man sich geistig auch erstmal so ein bisschen drauf einlassen, wie kann denn jetzt hier ein Krimi-Fall passieren, ohne dass wir den Hintergrund kennen und wer es wirklich war und so. Ist aber durchaus spaßig. Oft hat man auch keine dedizierte Spielleitungsrolle, sondern das Erzählrecht geht dann reihum beispielsweise, dass jeder dann mal das Heft in der Hand hat. Und hier kann man auch eher strukturierte Spiele finden, bis zu absoluten Freeform-Games, die dann wirklich eher wie ein Gespräch sind, was ein gewisses Thema hat und einen Handlungsstrang, dem man folgt. Hier werden die Systeme auch sehr eng am Spiel selbst entwickelt, wobei es auch viele sogenannte Hacks gibt, also wo man ein Spiel genommen hat und wir ändern es jetzt einfach von Science Fiction in Fantasy oder vom Cthulhu-Mythos in so eine kleine kuschelige Hafenstadt oder so. Also hier gibt es viel, was sich so gegenseitig beeinflusst und so, ich sag mal, Engines, die wiederverwertet werden. Auch gerade experimentell ist es hier viel zu finden und da lohnt es sich echt zu wühlen. Also keine Sorge, wenn ihr jetzt eher so aus der Würfel- und Mechaniken-Ecke kommt und diese Erzählspielleute eher so ein bisschen als die Theaterkids wahrgenommen habt, die sind alle ganz nett und spielen meistens auch mal Spiele mit Würfeln und so. Und dann gibt es Solospiele, wenn man mal niemanden findet oder der Termin wieder ausgefallen ist, an dem man eigentlich zusammen zocken wollte. Hier habe ich auch noch mal ein bisschen unterteilt. Einmal haben wir die sogenannten Orakel, die als Spielleitungsersatz herhalten, sodass man sein Tischrollenspielsystem, also wie zum Beispiel Dungeons & Dragons, dann spielleitungslos, mitspielendenlos, mit diesem Orakel als Zufallsquelle nutzen kann. Heutzutage findet man da häufig so LLMs unter der Haube, aber es gibt auch andere Systeme, zum Beispiel mit Kartendecks und Prompts. Dann gibt es Solospiele, die eher so mechanikbasiert sind, die schon fast ein bisschen brettspielig sind, mit Spielkarten, mit Würfeln, manchmal auch so richtig mit Spielbrett und Figur, dass man seinen Helden, den barbaren Prinzen beispielsweise, durch die Welt bringen muss und dann seine große Heldentat hoffentlich vor dem Tod dann vollbringen kann. Und es gibt Journaling-Games, die eher so ein bisschen auf Introspektive gehen, die sehr in die Tiefe eines Charakters gehen, der während des Spiels dann auch ausgearbeitet wird. Hier gibt es meistens Prompts, manchmal auch mit Zufallselementen oder abzweigenden Entscheidungen. Der Fokus liegt hier aber so ein bisschen auf eine Figur, einen Charakter, dessen Weg man dann entwickelt hier. Man muss nicht unbedingt alles dann irgendwie da niederschreiben, aber es bietet sich an, funktioniert ganz gut. Hier gibt es eigentlich fast ausschließlich Indies. Bis auf diese Solo-Abenteuer für die heroischen Fantasy- oder Science-Fiction-Spiele haben wir hier eigentlich nur das Indie-Feld, wobei es auch da größere gibt und auch kleinere, viele, sehr viele kleine. Genau, die Indie-Szene. Ich hatte ja schon gesagt, Small Press, also Kleinverlage, zähle ich mal dazu, kommt überwiegend aus den USA. Der englischsprachige Markt und auch die englischsprachige Community ist riesig. In den USA können tatsächlich auch viele Verlage davon leben. Und die Veröffentlichungen sind allerdings sehr stark Crowdfunding getrieben. Also auf Kickstarter findet man sehr viel, dass sich dann die AutorInnen, die EntwicklerInnen von einem Crowdfunding zum nächsten so vorarbeiten und entsprechend, man kennt es fast ein bisschen aus so Forschungs-Drittmittelprojekten, während des einen Projekts schon so ein bisschen für das nächste vorarbeiten und so. Das heißt, hier läuft viel über Vorbestellungen und sehr lange Wartezeiten, bis man dann was Cooles in den Händen hält. Conventions sind in den USA auch sehr groß, da kann man auch viel machen, umsetzen und so weiter. Wo findet man solche Spiele international? Bisher gab es eigentlich zwei große Player. Einmal Drive-Thru-RPG. Hier finden sich vor allem so Ressourcen, Material für traditionelle Spiele. Es gibt auch Verlage, die ihren Drive-Thru-Shop so ein bisschen customized haben und dann wirklich auch ihr komplettes Verlagsprogramm digital dort abbilden. Ulysses-Spiele, die hinter das Schwarze Auge stehen, sind da zum Beispiel auch. Und auch diese OSR-Systeme sind viel über Drive-Thru zu finden. Dann gibt es itch.io. Das ist eine Spieleplattform, die eigentlich eher aus dem Videospielbereich kommt. Also hier findet man super viel Indie-Videospiele, aber auch gerade diesen super Kleinkram, weil es ist sehr leicht, bei itch.io so einen Shop aufzuziehen, Dinge anzubieten. Man kann da quasi beliebige Dateiformate zum Download anbieten, meistens dann halt eben PDF oder so. Und hier ist so ein bisschen der Tummelplatz einerseits der New School-Szene, aber auch je obskurer und unabhängiger und auch weniger auf, ich sag mal, Kommerz und großen Erfolg ausgerichtet es wird, desto häufiger sind die Sachen eher bei Itch zu finden. Da kann man auch echt drin stöbern ohne Ende. Es gibt immer mal wieder auch Bundles im Sale für kleines, schmales Geld, gerade so zu Charity-Zwecken hat sich das sehr etabliert oder auch so ein bisschen thematisch, Solo-Games-Bundles oder so. Und relativ neu, also wirklich einen Monat oder zwei, ist eine Plattform namens RPG Trader. Die kommt aus Australien, von einem Indie-Spielentwickler aus Australien. Und der hat sich gedacht, ja, itch.io ist richtig cool eigentlich, aber da hat man ja Videospiele und Pen-and-Paper-Spiele irgendwie so zusammen, mischmaschmäßig, und es ist nicht immer so leicht, das zu finden, was man dann eigentlich im Kern haben möchte. Hat sich also gedacht, wir machen es so ähnlich wie itch.io und fokussieren uns aber nur auf Pen-and-Paper-Spiele. Also ein digitaler Store, die auch, glaube ich, Print-on-Demand integrieren. Also wenn ihr von dem coolen Regelwerk dann doch ein gedrucktes Werk haben wollt, dann kommt das, glaube ich, aus UK dann zu euch und hat auch ein bisschen mehr Filtermöglichkeiten, Kategorisierung. Man kann die Sprache auch hier besser einstellen, weil das ist bei itch.io auch immer so ein bisschen knifflig. Das ist natürlich eine internationale englischsprachige Plattform. Und wenn man da aber zum Beispiel deutsche Spiele veröffentlichen möchte, kann man immer nicht so richtig klar sagen, hey, das ist jetzt ein deutsches Produkt, man schreibt es einfach hin. Man kann nicht so gut englische und deutsche Sachen so zusammenfassen. Ist immer ein bisschen knifflig und RPG Trader hat sich das jetzt angeschaut, möchte das angehen. Lohnt sich ein Blick, mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Ich habe auch noch mal so ein paar, ich sag mal, wichtige Indie-Systeme aus meiner persönlichen Perspektive natürlich mitgebracht aus dem internationalen Bereich. Einmal Merkborg, die kommen aus Schweden tatsächlich, ist auch schwedisch. Ein Rollenspiel gewordenes Death-Metal-Album, also sehr düster, sehr gewaltvoll, sehr tödlich und bizarr eigentlich auch. Im starken Kontrast dazu gibt es Mausritter. Wie gesagt, man spielt kleine, knuffige Mäuse, die dann auch in Mausgröße die Welt erkunden und Abenteuer lösen. Dann haben wir Cairn. Das ist so ein bisschen eins der sehr einflussreichen NSR-Spiele. So klassische Fantasy, aber auch regelleicht und schnell zu spielen, schnell zu lernen. Dann Lasers and Feelings, das ist so eins von diesen, ich sag mal, Microgames, schon fast ein Erzählspiel eigentlich, hat sehr wenig Regeln. Die Charaktere haben nur zwei Werte, einmal den Laserswert, also wie gut sie mit Tech umgehen, und einmal den Feelingswert, also Rationalität, Zwischenmenschliches und all so ein Kram. Und wenn sie das eine gewinnen, verlieren sie so ein bisschen das andere, werden sie schlechter in dem anderen. Das führt zu sehr spannenden Dynamiken und Lasers and Feelings ist auch gerade eine sehr beliebte Vorlage, um so ein Hack zu schreiben. Also das in irgendwas anderes zu übertragen als jetzt so eine Science-Fiction, Star Trek-mäßige Welt. For the Queen ist auch eins der großen Erzählspiele, was auch, glaube ich, viel mit Karten arbeitet, habe ich selbst auch noch nicht gespielt. Dann gibt es ein Open-Source-Produkt quasi, Osric, auf Deutsch dann Alric, wird als Wiki geführt, ist quasi die deutsche Übersetzung von so einem OSR-Original-D&D-Dings. Dann haben wir Fate, das ist auch nochmal eher so ein bisschen storymäßig, bezeichnet sich selbst als Spiele-Engine, benutzt nochmal andere Würfel, da ist Plus und Minus drauf oder blanke Seiten anstatt Zahlen, die dann auch die Charakterwerte so ein bisschen modifizieren. Dann gibt es Electric Bastionland, was in den letzten Jahren auch wieder so eine neue Welle von NSR-Spielen hervorgebracht hat. Mothership hat auch sehr stark eingeschlagen. Das ist Science-Fiction-Horror, so ein bisschen ja, Alien Event Horizon. Leute im Weltraum, Horror, gruselige Dinge, ein bisschen übernatürlich, ein bisschen Cthulhu, wie man es gerne haben möchte. Hat, glaube ich, auch eine sehr gute Terror- und auch sehr gute Schleichmechanik. Und Brindlewood Bay ist auch ein Spiel, was sehr viel gehackt wird oder viel Material für entsteht. Das ist im Prinzip alte Damen, also Mord ist ihr Hobby meets Call of Cthulhu. Alte Damen in einer beschaulichen Hafenstadt lösen Mysterien, die dann irgendwie was mit den großen Alten zu tun haben. In Deutschland ist die Szene ein bisschen magerer. Also wir haben sowieso nur wenige Großverlage, die überhaupt so wirklich, wo Leute hauptberuflich davon leben können. Ulysses-Spiele, Pegasus-Spiele, die eigentlich auch ihr größeres Standbein im Brettspielbereich haben. Dann gibt es vielleicht noch die hinter, Wizards of the Coast übersetzt seine D&D-Sachen mittlerweile selbst auf Deutsch. Das war es eigentlich schon. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich mehr Kleinverlage als Großverlage, aber auch nicht so super viele. Hier habe ich auch mal ein paar rausgezogen. Uhrwerk, die machen hauptsächlich so heroische Spielsysteme, sind jetzt auch so ein bisschen dabei, das DSA-Zeug und auch Myranor, was noch mal ein bisschen exotischer als DSA ist, in 5e kompatibel zu machen. System Matters gibt es, die viel im OSR- und NSR-Bereich unterwegs sind, aber hauptsächlich Produkte übersetzen, zum Beispiel Mausritter für den deutschen Markt. Wenn man das also mit Kids zum Beispiel spielen möchte, muss man nicht ad hoc übersetzen, sondern kann auf das Produkt zurückgreifen und machen aber, wie gesagt, auch häufig Übersetzungen. Gegen alle Stürme ist so ein Spiel, was tatsächlich eine deutsche Entwicklung ist, so ein bisschen Steampunk-Luftschiff-mäßig. Dann gibt es Plot Bunny Games, einen Personenverlag, der sich ganz auf Erzählspiele konzentriert hat. Auch einige Übersetzungen, aber auch einzelne selbstentwickelte kleine Spiele. Und Squink ist auch nochmal ein Verlag für verschiedene Tischrollenspiele, auch eher so ein bisschen im traditionell heroischen Bereich. Eine andere Sache ist, also man sieht hier schon, die Verlage übersetzen meist nur internationale Produkte für den deutschen Markt. Eigenentwicklungen sind immer eher irgendwie riskant beziehungsweise nicht so richtig untergekommen. Und das führt auch dazu, dass unabhängige EntwicklerInnen für Spielmaterial und Spiele aus Deutschland häufig dann einfach direkt auf Englisch zum Beispiel publizieren. Gerade für Morgborg ist das eigentlich de facto, dass da Zeug auf Englisch entsteht. Ich glaube, sie haben in ihrer Third-Party-Lizenz auch was zu Übersetzungen, dass die nicht einfach so angefertigt dürfen. Die Verkaufsplattformen teilen sich aber. Da gibt es jetzt nichts Spezielleres, international, also Drive-Thru, Itch.io und vielleicht jetzt auch RPG-Trader sind auch die Plattformen, auf denen man die deutschen Indies sozusagen findet und manchmal dann auch noch zum Beispiel im Local Game Store oder in ausgewählten Online-Shops, die entsprechend Indie-freundlich sind. Was haben sich hier so für, ich sag mal, Indie-Systeme in Deutschland entwickelt? Da dachte ich erst, eigentlich entwickeln die deutschen Indies mehr so Material und Settings für andere Spiele. Aber es gab dann doch ein bisschen Input, was es sonst noch so gibt. Fragen ist ein Cthulhu-Rollenspiel von der deutschen Lovecraft-Gesellschaft, glaube ich, entwickelt. Die nächsten beiden Punkte gehen auf dieselbe Kappe. Das ist einmal Mini D20, ein Ansatz, um heroisches Fantasy-Rollenspiel so weit zu reduzieren, dass man es auch gut mit Kids spielen kann. Ich habe das Gefühl, das erlebt gerade eine sehr große Bekanntheit, geht gerade sehr steil. Und aus der Feder derselben Person, nämlich Seba Hahn, kommt noch so die Trifecta der Dog-like-Spiele. Es ging los mit Slumdogs, also Cyberpunk im Stile des guten alten Shadowrun mit Hände voll W6. aber regelreduziert für Leute, die keine Zeit mehr haben, um sich irgendwie 3 fette Bücher durchzulesen, bevor sie spielen können. Dann das Ganze nochmal in Fantasy-Setting, also Cyberpunk, gangbasiert, aber in Fantasy, heißt dann Gassenhunde, ist so ein bisschen so, ja, Spätmittelalter, frühe Neuzeit, und Carnes Belly verfrachtet das Ganze in Grimdark Space, also man spielt dann quasi so Rogue Space Marines oder Imperiale, die dann irgendwie gegen Aliens und Kultisten und den Chaos und so kämpfen. Auch ein bisschen palpig. Dann gibt es Scherbenfresser, das ist auch eher so ein Erzählrollenspiel. Aus derselben Feder kommt auch wohl bald Supernova Dynasty, was dann eher ein heroisches Rollenspiel werden soll. 1W6 Freunde hat sich zum Ziel gesetzt, so das Thema der Jugendermittlungsgruppen im Stile von TKKG und Konsorten einzufangen. Beuteschneider ist recht exotisch, weil das spielt man nicht mit Würfeln, sondern das Zufallselement sind hier Murmeln verschiedener Farben, die man in einen Beutel tut und dann zieht, wie damals im Matheunterricht. Ist ein bisschen, ja, surreal, auch ganz bewusst nicht immer so zugänglich, lohnt sich aber mal einen Blick reinzuwerfen. Dungeon Slayers und Star Slayers, die haben ihren Zenit schon überschritten, sind schon etwas älter. Es gibt dafür auch einiges Spielmaterial, ich habe es hier eher aber so aus historischen Gründen noch mit aufgeführt. Sodat ist ein Spiel in der Ära des 30-jährigen Krieges. Das ist gefühlt auch irgendwie so ein Setting, was viele deutsche Indie-EntwicklerInnen begeistert. Dann gibt es Ultima Ratio, was ein bisschen Endzeit, Fallout-mäßig daherkommt. Und bald kommen noch 2 Systeme, die ich sehr eng im Auge habe. Einmal Rhone, das ist ein, ja, NSR-System, was sehr lokal fokussiert ist, nämlich auf die Region der Rhön. So ein bisschen Folk-Horror ist so das Ding heutzutage, dass man so Märchen, Sagen vielleicht noch mal ein bisschen düsterer macht, als sie eh schon sind, und da dann so ein bisschen Grimdark-Fantasy erzählt. Das ist meiner Meinung nach eine gute Vorlage, um da auch viel eigenes Material zu entwickeln. Und wie gesagt, Supernova Dynasties geht dann so in Richtung Space Opera, Science Fiction, coole Dinge. Aber eigentlich geht es mir hier darum, auch mal ruhig selber was zu machen. Wir sind alle recht hemmungslos, wenn es darum geht, irgendwie ein bisschen Software zusammenzuklüppeln, ein bisschen Systeme, Geräte, was auch immer zu hacken. Probiert es doch auch mal mit Spielen. Spiele hacken ist auch tatsächlich ein Begriff, bedeutet hier aber eher, was wir so als Fork kennen. Dass wir also ein System oder ein Spiel nehmen und das zum Beispiel woanders hin transplantieren. Die Rollenspieler sagen dazu hacken. Wir würden es eher forken nennen, aber naja, ich habe mich der Terminologie hier angepasst. Gerade Merkborg hat so eine sehr gute Historie. Des Ganzen wird sehr viel gehackt. Ursprünglich so Grimdark, Endzeit-Mittelalter. Der Verlag selbst hat einen eigenen Cyberpunk-Hack gemacht, der dann Cyborg heißt. Und es gibt auch von einem anderen kleinen Verlag, was aber auch als Solo-Entwickler gestartet ist, Pirate Borg, was wohl demnächst auch auf Deutsch kommt. Also es wird gerade produziert. Ich weiß nicht, ob es schon auf dem Markt ist, was das Ganze dann so ein bisschen Flucht der Karibik mäßig macht. Ein bisschen, ich sag mal, von der Stimmung her aufhält. Und ja, aber auch diese ganzen übernatürlichen, gruseligen Geschichten beibehält. Dann ja, kann man auch zum Beispiel Dinge einfach in ihrer Tonalität, in ihrer Stimmung ein bisschen ändern, dass man so Dungeon-Dinge vielleicht in so ein Barbie-Haus verlegt oder wie gesagt in so eine idyllische Küstenstadt oder in ein Internat für junge Frauen oder sowas. Da gibt es auch super viel spannende Dinge. Und die Systeme, die sich gut zum Hacken eignen, habe ich jetzt einfach mal daraus abgeleitet, dass es sehr viele Hacks dafür gibt, ist einmal Powered by the Apocalypse bzw. Apocalypse World. Das ist so ein bisschen, geht in Richtung Erzählspiele, hat aber ja, ein ganz eigenes Konzept. Dann Lasers and Feelings, was ich schon kurz erzählt hatte, Fate ebenso. Da gibt es gerade auch ein relativ erfolgreiches deutsches Crowdfunding, was gerade dann ausentwickelt, produziert wird, um eine Fate-Adaption in der Welt der Dresden Files, also so klassische Urban Fantasy, also Fantasy Noir, irgendwie Urban Fantasy Noir, so umzubilden als Rollenspiel. Dann For the Queen ist eine sehr flexible Erzählspiel-Engine, die sich auch gut zum Hacken eignet. Und naja, bei Morkbook habe ich schon gesprochen. Also da könnte man einfach mal schauen, die sind natürlich auch unterschiedlich groß. Ne? Lasers und Feelings passt auf eine Seite. Da könnte man sicherlich im Laufe des Hackovers gut was draus basteln. Also Merkborg ist dann schon etwas größer, da braucht man dann noch vielleicht ein Gegnerportfolio und so weiter, ein bisschen Lore oder so. Aber ja, es gibt was Kleines, wenn man Lust auf was Kleines hat. Es gibt auch größere Dinge, wenn man Lust auf ein größeres Projekt hat. Was sich auch gerade dafür eignet, um mal so ein bisschen einen Rahmen zu haben und nicht einfach so für sich selbst irgendwie so vor sich hin zu werkeln, sind Game Jams. Die kennt man vielleicht auch aus dem Videospielbereich. Ludum Dare ist so der größte Videospiel-Game Jam, dass man innerhalb einer recht sportlich knappen Zeit, gerade im Videospielbereich sind das wirklich kleine Zeiträume, bei Pen-and-Paper-Spielen sind es meistens eher großzügigere Zeiträume, dass man hier zu einer gewissen Deadline gemeinsam an einer Idee arbeitet, also an einem Prompt. Zum Beispiel, was gerade so in den Endstadium geht, ist der sogenannte Appendix N Jam. Der Appendix N ist so eine Liste von Inspirationsquellen für das originale Dungeons & Dragons. Darum auch sehr mystifiziert, sehr viel von so Hobby-Rollenspiel-TheoretikerInnen analysiert. Und es gibt da so einen gewissen Literaturkanon also. Und da geht es dann darum, bei diesem Game Jam Spiele zu machen oder Spielmaterial, wie zum Beispiel eine Location, ein Dungeon, ein Setting, ein Modul, die sich so dem Vibe dieser Literaturinspirationen annähern. Manchmal hat man aber auch einfach ein spezifisches Format, wie zum Beispiel Spiele, die auf eine Postkarte passen oder Spielmaterial. Oder es geht gezielt auf ein System, zum Beispiel ja, für, keine Ahnung, Pirate Borg oder sowas. Dass man hier also schon mal ein bisschen Rahmenbedingungen hat, dass man nicht auf der grünen Wiese startet und dass man vor allem eine Frist hat und auch Leute, die irgendwie so nebenher dran werkeln. Das kann auch ganz gut helfen, sich gegenseitig zu motivieren. Diese Game Jams werden meist über itch.io gehostet und organisiert, sodass man da dann auch in der Regel dann seinen fertigen Beitrag hochlädt und dann automatisch schon, hups, ich habe ja jetzt einen Shop, kann ich auch anderes Zeug hochladen. Das ist eine ganz gute Idee, um Leute auf die Plattform zu kriegen. Manche Jams küren dann ein Gewinnerprojekt. Gerade im Rollenspielbereich machen viele das aber auch nicht und sagen einfach, alles, was eingereicht wurde und fertig wird, ist cool und verdient es, gefeiert zu werden. Man muss aber nicht gleich mit dem ganzen Spiel anfangen. Es reicht auch, einfach mal ein bisschen Material zu machen für das Lieblingsspiel. Einfach mal eine Zufallstabelle, was man in so einer Truhe finden könnte oder hinter einer Tür oder eine Location von einem ganz spezifischen Raum, dem zum Beispiel gar keine Naturgesetze irgendwie zu gelten scheinen, bis hin zu einem Dungeon, keine Ahnung, vielleicht das Hackover als Spiele-Dungeon oder so. Szenarien, Abenteuer bzw. Module, je nachdem, aus welcher Familie der Spiele, Pen-and-Paper-Spiele man kommt, heißt es immer ein bisschen anders. Playbooks gibt es dann häufig eher so bei Erzählspielen. Oder auch einfach mal eine Kurzgeschichte zum Lieblingsrollenspiel. Das freut die Leute meist auch richtig, richtig doll. Gerade so diese kleinen Indies, die kleinen Spiele, die freuen sich im Prinzip schon, A, wenn jemand das eigene Ding runterlädt, B, wenn man es liest, C, wenn man es vielleicht selber spielt mal und davon berichtet und D, wenn man sogar was Eigenes dafür irgendwie macht und dann wieder so ein bisschen zurückgibt vielleicht oder zumindest zeigt, hey, guck mal, ich habe jetzt hier noch das gemacht, nochmal 20 Items mehr, die man irgendwo finden kann oder so. Da kann man gerade diesen Leuten, die sehr altruistisch dann rangehen und einfach nur ihr Zeug reinwerkeln, was sie gerade im Kopf haben, da kann man den Leuten sehr, sehr, sehr große Freude machen. Manchmal hat oder häufig, gerade bei diesen etablierteren Systemen, gerade im NSR-Bereich, hat man schon eine Lizenz für Third-Party-Produkte, die meist sehr großzügig ist im NSR-Bereich. Manche Inhalte sind einfach unter Creative Commons lizenziert, veröffentlicht. Manchmal steht aber auch nichts dabei. Im Zweifel einfach mal die Leute anschreiben, die dahinter sind und fragen, kann ich hier was dafür machen? Welche Lizenz ist das? Gerade bei den kleinen Spielen, bei den echten Indies, werden die Leute wahrscheinlich mit Freudentränen euch um den Hals fallen und sagen, ja, mach auf jeden Fall. Kannst da auch 1 Million Euro mit verdienen. Aber es ist cool, dass du was für mein Spiel machst. Und lasst euch bitte hier nicht von Perfektion lähmen. direkt rauskegeln. Ne? Gerade wenn es darum geht, oh ja, ich kann vielleicht ganz gut schreiben, ich habe vielleicht Ahnung so ein bisschen von Mathe, mit Wahrscheinlichkeiten rumprobieren und balancen, liegt mir ganz gut, aber zeichnen, ja, das erlebe ich immer wieder. Einfach mal probieren. Also ich meine auch hier so Kleinkram. Einfach mal so eine Kiste malen oder so ein Kelch oder so eine Axt oder ein Brot oder ein Stiefel oder irgendwas. Selbst wenn es ein bisschen wobblig ist, ist es cool, weil Indies wollen ja gar nicht poliert sein und den großen Kommerz machen und was auch immer. Einfach machen. Einfach machen. Oder auch einfach ein bisschen wobblig zeichnen, ist auch okay. Wenn die Perspektive nicht so, okay, nicht so cool ist, kein Problem, kein Problem. Meistens gibt das so einem Spiel dann einen ganz eigenen Charme. Wer aber sagt, na gut, ich übe jetzt vielleicht erstmal und bis dahin nehme ich vielleicht Kunst von woanders. Es gibt eine super große Fundgrube an gemeinfreiem Material, gerade von Menschen, die schon lange tot sind. Wikimedia ist eine große Fundgrube, es gibt aber auch ganz viel mehr Museen, Kollektionen, Kurationen, alles Mögliche. Und es gibt auch KünstlerInnen, zum Beispiel alle, die ich jetzt hier mit Illustrationen gefeatured habe in der Präsentation, die einfach Creative Commons lizenzierte Stock-Art-Pakete anbieten, zum Beispiel auf itch.io oder auch auf Drive-Thru, die man kostenlos bzw. auf Spendenbasis sich dann einfach runterladen kann und die Sachen zum Beispiel in so eine nette Präsentation einfügen kann. Genau, da ist auch viel Creative Commons lizenziert. Oder man macht es einfach sinnmäßig, dass man Dinge ausschneidet, drauf kopiert, klebt, stempelt. Low Budget hat da auch einen sehr, sehr hohen Charme-Faktor. Und ich habe auch schon ein Gewinnerprojekt einmal mitbekommen von einem Wettbewerb eines dieser kleinen deutschen Spieleverlage. Und das war wirklich ein Zine, so mit ne, geschnitten und gefaltet aus einem Blatt A4 und komplett handgeschrieben in so einer... Also der Mensch ist wahrscheinlich auf jeden Fall über 30 und die Schrift, die Handschrift war aber sehr so Grundschul-Schreiblern-Schreibschrift. Ich fand das sehr sympathisch, war nicht so super leicht zu lesen, aber hatte wie gesagt was ganz Eigenes. Also keine Sorge vor der Imperfektion. Low Budget ist cool, einfach mal selber was machen, und lieber nicht zur KI greifen, lieber nicht Bildgeneratoren nutzen, weil das hat in der Community einen sehr schlechten Ruf. Weil wir machen ja eigentlich Indie-Zeug, wir entwickeln Spiele und Material, weil wir Bock drauf haben, kreativ zu sein. Und naja, gut, diese ganze Urheberrechtsdebatte und so weiter, darum geht es hier in dem Talk nicht. Über KI geht es, glaube ich, im nächsten Talk. Das lasse ich hier übrig. Dann ist man natürlich auch nicht allein. Communities haben eine super coole Atmosphäre, eine super coole Stimmung, man gibt sich gegenseitig Feedback, man erzählt von Ideen und holt sich Meinung ein, holt sich Rückmeldung ein, man kann Expertise von anderen nutzen, da tummeln sich Leute, die teilweise irgendwie in alten Sprachen promoviert haben oder so und die alles Mögliche auf Latein oder Griechisch übersetzen können. Ich habe auch recht kurzfristig mit meiner Frage, was passiert, wenn ich an diesem und jenem Stein lecke, auch Erfahrung bekommen von Biologen, Geologen, Chemikern. Also man kann sich hier gegenseitig aushelfen, inspirieren und auch das eigene Projekt hypen. Man hat direkt Leute, denen man das zeigen kann und die es A, verstehen und B, auch cool finden. Und auch mal jemanden, der vielleicht ein zweites Paar Augen draufwerfen kann oder ein drittes oder ein viertes, um Korrektur zu lesen, um auch Verständlichkeit zu prüfen oder um auch einfach mal einen Spieltest zu machen. Im deutschen Bereich ist die Landschaft recht überschaubar und das meiste findet auch über Discord statt. Am größten ist, glaube ich, der Bacosa-Discord-Server. Da bin ich auch drauf. Wie gesagt, hier kann man Skills austauschen. Es werden Game Jams organisiert. Zum ersten Game Jam wurde auch ein kleines Heftchen mit eingereichten Beiträgen produziert. Das habe ich auch dabei. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und es gibt gemeinsame Con-Stände. Ich sehe hier ein Nordcon-T-Shirt im Publikum. Auf der diesjährigen Nordcon in Hamburg gab es einen Gemeinschaftsstand, der wohl auch sehr viel Spaß gemacht hat und wo es super viel cooles Zeug zu sehen und auszuprobieren gab. Und es gibt auch regelmäßige Austausche über Work in Progress im Chat oder auch im Voice-Chat, wöchentlich, monatlich oder auch wenn man Bedarf hat. dann hat sich davon so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen abgespalten, aber als andere Community gegründet, die Rollenspielwerkstatt, das ist ein Forum, geht ganz ähnlich vor und hat hier auch insbesondere so wöchentliche Challenges zum Kreativsein. Zum Beispiel einfach mal aus dem Fenster schauen und basierend auf dem, was man da beobachtet, wie die Menschen draußen auf der Straße sich verhalten, vielleicht so ein Microgame schreiben oder so, was da so passiert sein könnte oder so. Dann gibt es den kritischen Fehlschlag, das ist ein kollaboratives Blog über Rollenspiel, zentriert sich meistens so irgendwo zwischen heroischen Spielen und OSR-NSR-Zeug, ist aber grundsätzlich offen für alles. Man kann da auch Gastbeiträge einreichen, wenn man Bock hat. Es gibt einmal im Jahr zum RPG A Day, Social Media Dings Aktion, ein, ich sag mal, Kontrastprogramm. Das läuft dieses Jahr im August. Ich glaube, es wird auch sehr groß. Und hier sind auch einige von diesen Systemen entstanden. Also Mini-D20, Slumdogs, Gassenhunde und so weiter. Die kommen alle aus dieser kritischer Fehlschlag-Community. Also es werden hier auch durchaus Spiele und Material entwickelt. Dann gibt es den Steinbruch. Der ist ganz spezialisiert auf Zufallstabellen, die auch sehr esoterisch daherkommen. Was hatte ich gerade gesehen auf der Website? 1W15 Gründe, warum eine Puppe verloren gehen konnte oder so. Also da wird es auch mal ein bisschen exotischer, ein bisschen abgedrehter. Und dann gibt es noch Discord-Server von kleinen Verlagen, insbesondere Plot Bunny Games und System Matters, wo sich auch Leute finden, um Spielmaterial für deren Spiele zum Beispiel zu erstellen oder Scenes zu basteln oder so. Im internationalen Bereich gibt es ein Forum, der RPG Cauldron. Der hat hier Fokus auf OSR und NSR-Systeme. Ist ein bisschen ruhiger als so typische Social Media. Damals war Google Plus wohl so ein großes Ding für die internationale Indie-Rollenspiel-Community. Und nachdem Google Plus da niedergegangen ist, hat sich das Ganze so ein bisschen zerstreut. Also es gibt auch viele Subreddits und Discord-Server zu Projekten, Systemen, Verlagen, was auch immer. Und auf itch.io findet man aber auch immer Game Jams. Das ist so meistens mein Eingang, um da mal so ein bisschen reinzugucken, was da gerade läuft und natürlich auch irgendwie Kickstarter ein bisschen im Auge zu behalten, was da gerade abgeht. Genau, jetzt habe ich ganz schön viel geredet und eigentlich geht es mir aber darum, mal so ein bisschen den Horizont zu erweitern, reinzuschauen, reinzuspielen, vielleicht auch direkt selber ein paar Ideen zu haben. Ich habe ein bisschen Zeug mitgebracht, manches noch nicht ausgedruckt, weil ich etwas später hier war als eigentlich geplant. Merkborg, Cyborg, Slumdogs, Gassenhunde, Carles Belly habe ich als Hefte hier und Cam Prowl werde ich gleich nochmal ausdrucken. Das ist heroisches Rollenspiel mit der Mechanik Münzwurf. Dann Honey Heist ist auch so ein Klassiker der Erzählspiele, genau wie Lasers and Feelings, werde ich auch gleich nochmal aus dem Drucker ziehen. Dann aus Deutschland, sehr gut angekommen, Wohnungen und Wale. Die Prämisse hier, in eurer WG lebt ein Wal, das ist aber nicht erlaubt und plötzlich steht eure Vermieterperson vor der Tür und möchte irgendwas. Ne? Und jetzt geht es darum, diesen Wal zu verstecken und natürlich macht er nicht so mit, wie man denkt. Dann ein Abenteuer, was ich geschrieben habe, was so ein Hobbit-Winter-Krimi ist, passt jetzt auch gut zur Jahreszeit. Das ist ein Freiform-Spiel. Man könnte es sicherlich auch ganz gut in so ein heroisches Fantasy-System reinpacken, aber wir haben es so geschrieben, dass man es ohne Würfelwürfe und Proben und so weiter auskommt, sondern eher zusammen eine Geschichte erzählt. Und was ich auch gedruckt dabei habe, sind Scenes vom Bacusa Postkarten Game Jam, wo dann halt Minispiele oder Spielmaterial in Postkartenformat entstanden ist. Und genau, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bin gleich unten irgendwo zwischen Hackcenter und Garten. Und wenn ihr Lust habt, kommt einfach vorbei, lasst uns ein bisschen plaudern, lasst uns vielleicht auch einfach ein bisschen was spielen oder schnappt euch das Zeug und spielt selber, wenn ihr hier sowieso mit Leuten da seid, die ihr immer schon mal in die große Welt des Pen-and-Paper-Spiels einweisen wolltet. Ansonsten habe ich ein bisschen Zeug veröffentlicht, schreibe manchmal auch beim kritischen Fehlschlag hier volle Transparenz und ansonsten für Plauderei erreiche ich mich auf Mastodon und auch auf den meisten dieser Discord-Server, die ich da genannt habe. Vielen Dank erstmal und wenn es noch Fragen gibt, immer her damit. Eine Frage.
Du hattest vorhin was erwähnt und zwar hast du gesagt, das ist palpig. Das waren, glaube ich, irgendwie die Canis Belli. Was ist palpig?
Pulp ist so ein Fiktionsgenre, was ein bisschen sich nicht so ganz ernst nimmt, was ein bisschen plakativer daherkommt. So, viele der alten Actionfilme würde ich auch so ein bisschen dazu zählen, ist so ein bisschen davon inspiriert, weil ich weiß, dass der Autor sehr gerne diese Art von Filmen mag. Man hat dann auch so One-Liner als Charaktere, so im Schwarzenegger-Stil zum Beispiel, die einem dann so eine besondere Fähigkeit verleihen, dass man einmal im Kampf irgendwie doppelten Schaden macht oder so, weil man sagt, hoho, ich habe ein Maschinengewehr oder sowas. Das meinte ich mit dem Einschlag.
Danke.
Gerne. Das Mikro einmal zurück. Noch eine Frage oder eine Anmerkung?
Du hast ja jetzt bei den Communities viel über Internet-Dinge gesprochen. Ich weiß nicht, ob du zufällig aus Hannover kommst, aber gibt es hier auch so lokal irgendwie Treffpunkte?
Ich bin eigentlich mehr so ein Online-Geschöpf, aber es gibt Conventions auf jeden Fall. Es gibt in Hannover eine Con, die jetzt, glaube ich, im August stattfinden wird oder sowas, in Farnwald, wo man ins Gespräch kommen kann, neue Dinge ausprobieren kann. Es gibt die Nordcon in Hamburg, die jetzt schon war dieses Jahr, die recht groß ist. Und es gibt auch in ja, ich sag mal so, die Ecke Sieke ist das, glaube ich, so die namenlosen Tage, ist auch wahrscheinlich eher in Richtung traditioneller Spielsysteme. Eine Con, die, glaube ich, zweimal im Jahr stattfindet. Ich weiß, dass es in Göttingen, glaube ich, eine Community gibt, die sich so ein bisschen aus der Uni-Bubble gegründet hat, die vor allem auch spielen. Ich weiß nicht, ob sie auch entwickeln. Mit denen, also ich habe nur mit Einzelpersonen, aber dann online zu tun. Und es gibt in Berlin natürlich auch Leute, weil es in Berlin irgendwie alles gibt. Aber das meiste ist, glaube ich, tatsächlich eher online, beziehungsweise dann halt auf Conventions, wo man sein Zeug dann mitbringt und Gleichgesinnte sucht. Oder auch mal einen Spieltest macht oder so.
Danke. Es gibt auch einen Spielevereinigung, wo auch die Räumlichkeiten
haben. Ah ja, genau. Genau, in Hannover gibt es den T3H, das ist der Tabletop-Treff Hannover, die eigentlich auch eher aus dieser, naja, Tabletop-Miniaturenspiele-Ecke gekommen sind, weil da möchtest du halt schon deine Tischtennisplatte mit Gelände und coolen Dingen, damit du da deine Einheiten, Panzer und was auch immer rumschieben und bekämpfen kannst. Die haben auch einen Discord-Server, wo auch online Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt wird. Die haben auch Pen-and-Paper-Abende, die haben auch offene Abende. Ich war da nur sporadisch mal zu Gast. Genau, aber die machen auch Pen-and-Paper-Kram, gerade wenn es auch so um die Arten von Spielen geht, entweder wo man auch viel mit Gelände und Miniaturen und sowas machen kann, Dungeons & Dragons lässt grüßen, da ist es natürlich attraktiv, auch vor Ort zu spielen. Und auch, was die, glaube ich, viel machen, sind so diese Social Deduction Games, die auch wieder so ein bisschen so eine Mischung zwischen Erzählen und eigentlich schon fast eher Brettspiel sind. Werwolf ist so das Klassischste, was die meisten wahrscheinlich kennen, aber da gibt es auch noch neuere, die dann eher so mit 12 Personen oder so gespielt werden, die man dann nicht mal eben vielleicht einfach so aus dem Bekanntenkreis zusammen rekrutieren kann und dann vielleicht auch nicht in sein Wohnzimmer oder Küche kriegt, sodass dann da auch der Raum für sowas viel genutzt wird. Weiteres.
Wenn man jetzt so eigentlich so die Roguelike-Aspekte mag, also so sterbende Charaktere, aber auch gerne Charaktere baut, entwickelt, zum Beispiel, gibt es irgendein Spiel, was das so ein bisschen von sich aus abdeckt?
Da geht es auf jeden Fall in die OSR-NSR-Ecke. Okay. Da hat man meistens so die zwei Lager, die Leute, die ihre Charaktere einfach auswürfeln, also komplett dem Zufall überlassen und dann schauen, was dabei rauskommt. Und die anderen, die schon sagen, ja, ich möchte mir schon was auswählen und habe da eine Idee, die ich umsetzen möchte. Da kommt es dann ein bisschen auf die Leute drauf an, mit denen du spielst. Ich schätze, in der NSR-Szene wirst du da ein bisschen mehr fündiger bei Leuten, die auch ihre Charaktere so ein bisschen mit Leben füllen wollen. Mhm. Weil so wie ich OSR mitbekommen habe, ist es dann da schon eher viel auf dem Meta-Level. So, wie gehe ich jetzt das Ding an und so weiter, und gar nicht, hätte mein Charakter jetzt vielleicht Angst vor dieser Situation oder so. Das sind dann Gedanken, die dann eher weniger fallen, weil es dann auch viel in diesen Rätseln gedacht wird oder in diesen Challenges.
Okay, spannend.
Genau.
Nur rein aus Interesse, wie wird so das, so dieses Konzept von Wissen in den OSR spielen, so, also weiß dein Charakter jetzt irgendwas, was er den anderen noch nicht erzählt hat, und dann dein Neuer, weil der Alte ist gestorben, dann musst du irgendwie so tun, als wenn du Dinge nicht weißt. Wie wird das, also gibt es da irgendwie ein sinnvolles Konzept?
Ja,
das stelle ich mir irgendwie kompliziert vor.
Also im OSR-Bereich ist es sehr, sehr verbreitet, Mietlinge mitzunehmen. Ne? Also Leute, die man einfach in der Stadt anheuert, die dann entweder beim Loot-Tragen helfen oder die man mal vorschicken kann, wenn es irgendwie gefährlich werden könnte, an denen man nicht so hängt. Es gibt auch Systeme wie Dungeon Crawl Classics, die quasi zwei Spielmodi haben. Und der erste ist der sogenannte Trichter, der Funnel auf Englisch, wo man dann einfach wirklich 10 Charaktere auf einmal spielt, die einfach so Bauern sind, die dann in dieses Dungeon reinströmen, was sich da gerade im Vollmondlicht geöffnet hat, und einfach mal gucken, was kann ich hier rausplündern, und wo dann auch einer nach dem anderen stirbt, und viele Leute machen sich dann da auch einen Spaß drauf, so richtig mit einem Stempel oder sowas, oder die irgendwo aufzuspießen, auf so einem, wie so Kassenbonhalterung in der Kneipe oder so. Also ja, meistens sind die Leute dann irgendwie schon in der Nähe, die man dann übernimmt, wo man einsteigt, oder man hat eine kurze Szene. Wir bringen eben den Neuen auf Stand. Aber natürlich gibt es auch ruhig Gruppen, die auch mal ein bisschen gegeneinander spielen oder wo man so ein bisschen Intrige hat. Das kommt dann sehr darauf an, wie man am Tisch sitzen hat und wo die Leute Spaß dran haben und wo vielleicht eher nicht. Das klärt man idealerweise, gerade wenn man sich so spontan zusammenfindet, am Anfang einmal ab. Was sind so meine Lines and Veils zum Beispiel, also wo möchte ich die Linie ziehen? Ich mag zum Beispiel nicht jede Art von Body Horror oder so. Und wo möchte ich vielleicht jetzt eher so eine Art Schwarzblende haben? Gerade zum Beispiel bei erotischen Szenen oder so, wenn man halt irgendwie mit totalen Randoms zusammenspielt, möchte man jetzt vielleicht nicht direkt seine Fetische auf den Tisch legen oder so, dass man sagt, okay, wenn es jetzt irgendwie romantisch, erotisch wird, wir machen hier eine Schwarzblende und dann spielen wir danach quasi weiter. Das klärt man dann meistens mit der Gruppe, bevor man einsteigt, worauf man Bock hat. Und so antagonisierendes Spielen, rivalisierendes Spielen gehört halt auch dazu, zu den Dingen, die man vorher einmal besprechen sollte.
Du sagst, du spielst hauptsächlich online. Ich bin jetzt eher so der gegenteilige Typ. Bist ja eigentlich nur offline oder mit Leuten zusammengespielt. Wie groß ist da so die Umstellung?
Ich spiele tatsächlich, also ich entwickle viel online, bin in Communities online, aber spielen tue ich tatsächlich auch lieber am Tisch. Ich habe es auch ausprobiert. Es kann gute Seiten haben. Gerade wenn man vielleicht auch mal ganz bewusst die Kameras ausmacht, damit man sich im Kopf eigentlich mehr die Charaktere vorstellt als die Menschen, die da sitzen. Man hat auch häufig dann, wie man es vielleicht auch aus dem beruflichen Bereich kennt, dass Menschen irgendwie schneller abgelenkt sind oder auch einfach mal weg müssen und dann irgendwie nicht antworten, oder dass die Technik halt irgendwie hakt. Ich bin halt auch persönlich ein Freund wirklich von Stift und Papier, weil da kann nicht so viel haken, da gibt es keine Bugs, da gibt es keine Abstürze und so weiter. Im Zweifel wird vielleicht ein Glas Cola drüber ausgekippt, aber auch dann kann man so einen Zettel meist noch besser retten als ein Tablet oder sowas. Aber da geht die Kultur auch stark auseinander. Gerade Dungeons & Dragons wird heutzutage auch viel online gespielt. Gerade Menschen, die vielleicht eine Familie haben und dann auch nicht mehr so lange aus dem Haus können oder sowas, wissen es sehr zu schätzen, online zu spielen. Ja, da gibt es auch Virtual Tabletop-Systeme. Roll20 ist so der große kommerzielle Anbieter. Foundry Tabletop ist, glaube ich, sogar Open Source, kann man auf jeden Fall selber hosten. Hat aber auch ein Ökosystem drin, dass man kommerzielle Rollenspielmodule da reinsetzen kann. Da ist das Schwarze Auge jetzt mittlerweile auch sehr groß dabei, ihre Inhalte für diese Foundry-Systeme anzubieten. Und dann gibt es noch so kleinere Sachen wie Old Bear Rodeo oder auch Systeme, wo man zum Beispiel Karten ziehen auch mit simulieren kann für diese Erzählspiele, wo dann aber auch zum Beispiel Verlage oder sogar SpieleentwicklerInnen für ihre eigenen Spiele schon ein Modul hinterlegen oder so ein Preset schreiben. Ich weiß, dass zum Beispiel für Mini D20 auch schon ein Foundry-Modul aktiv entwickelt wird, und das kann man wohl auch schon ganz gut benutzen. Also wenn man darauf Lust hat. Aber ich finde es wieder immer ein bisschen frickelig, so das Typische, wenn die Technik eigentlich nicht im Weg stehen soll. Aber wenn die Leute eh schon mit ihrem Laptop und dem Zeug am Tisch sitzen, kann man das vielleicht auch mal probieren, gerade wenn jemand krank ist oder so.
Okay, danke.
Gerne. Wunderbar. Wir sind auch schon ein bisschen über die Zeit. Draußen stapeln sich schon die Nächsten. Ich danke euch vielmals und...